Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger, Österreichs Top-Sommelier. Er ist mir wieder zugeschaltet aus einer wunderschönen Weinregion und wir gehen in Österreich heute noch in eine weitere tolle Weinregion. Ich freue mich sehr und es geht los, weil wir werden wahrscheinlich wieder viel zu erzählen haben. Grüß dich, René.
Herzlich willkommen wieder mal aus der wunderschönen Südsteiermark. Alles blüht, alles ist saftig. Wir haben sicher einen der schönsten Plätze auf dem Planeten, aber wir gehen heute in auch ein Gebiet, das wunderschön ist und gar nicht so unähnlich ist wie die Steiermark, weil auch dort ist alles aus dem Urmeer entstanden. Und das Carnuntum hat ja eine Geschichte, dass er älter ist als die Steiermark. Und dort sitzt die großartige Michaela Riedmüller. Liebe Michaela, ich begrüße dich aufs Allerherzlichste.
Hallo und Servus, ihr zwei aus Carnuntum. Freut mich wirklich sehr, heute bei euch im Podcast mit dabei zu sein und ein bisschen über das Carnuntum zu sprechen.
Ja, über das Carnuntum und auch über dich. René, ich bin schon sehr aufgeregt. Ich bin freudig, wirklich in freudiger Erwartung, weil wir haben eine Winzerin. Ich darf das sagen. Als Frau darf ich das sagen, dass ich das toll finde und deswegen mich besonders auf die Weine, auf die Michaela und auf das Carnuntum freue.
Ich bin sowieso immer aufgeregt, wenn ich die Michaela sehe, weil sie einfach fantastisch ist und wir werden gleich herausfinden, warum so ist.
Ja, warum? Was macht es besonders? Also ja, wir wollen es vielleicht nicht jetzt zu sehr penetrieren, aber schon alleine eine Winzerin zu sein, ist was Besonderes. Auch das Carnuntum ist jetzt vielleicht nicht immer überregional oder international sofort der große Begriff in der Weinwelt. Und deswegen, was macht es besonders? Weil du, und das weiß ich vom René, hast dann nochmal eine ganz individuelle Handschrift.
Ja, also das Carnuntum ist natürlich ein sehr spezielles Gebiet. Ich meine, auch aufgrund der Position oder Positionierung der Lage her, wir sind ja genau zwischen Wien und Bratislava, der Slowakei. Und natürlich, ich speziell bin dann nochmal aus Hainburg an der Donau. Ich glaube, das ist nochmal viel spezieller, weil ich jetzt aktuell die einzige Winzerin im Ort bin. Und wir liegen ja sozusagen genau kurz vor der slowakischen Grenze. Wir sind so die östlichste Stadt Österreichs in Hainburg und eigentlich auch der Ort, wo die Donau Österreich verlässt. Und ich finde, das sind schon ein paar Punkte natürlich, die schon einmal den Ort richtig speziell machen. Jetzt ist Carnuntum schon speziell, dann Hainburg nochmal spezieller und dann kommt nochmal eine Geschichte dazu. Ich glaube, das macht schon ganz spannend.
Du sagst, du bist die einzige Winzerin im Ort. Wie viele Winzer seid ihr denn insgesamt? Nur damit wir so ein Gefühl dafür haben, wie wichtig ist der Wein?
Ja, also aktuell bin ich die Einzige, die jetzt Wein macht, sozusagen. Ah. Also egal ob Winzer oder Winzerin, ich bin jetzt die Einzige und habe meine Weingärten jetzt am wundervollen Braunsberg. Jetzt nicht von mir neu gegründet oder sonstiges, sondern auch von meinen Eltern übernommen oder auch schon Großeltern und habe dort einfach den Weinbau weiter betrieben, weiterverfolgt und versuche jetzt meine Vision auf dieser wunderbaren Lage umzusetzen.
Ja, und dann ist es auch nur deine Lage, oder René? Das ist ja, also wenn man das trinken will, dann kommt man an der Michaela nicht vorbei.
Ist Braunsberg eine Monopollage, oder? Weil du bist ja die Einzige, ist klar.
Ja, ich selbst bin kein Fan von Wörtern wie Monopol. Ich muss sagen, Grund und Boden wird uns nie gehören. Also wir sind einfach nur jetzt einmal, wir bewirtschaften das oder ich bewirtschafte es jetzt und wenn es gut geht, dann die nächste Generation. Und dann geht's halt wieder weiter. Also ja, für mich ist das einfach was mir gegeben worden ist und das versuche ich zu behüten und einfach mit der Natur im Einklang zu arbeiten und genau, es ist temporär, würde ich jetzt einmal sagen.
Und jetzt bevor wir zu deinen Weinen kommen, erzähl mal ganz kurz von dir. 7 Hektar, stimmt das, dass du bewirtschaftest?
Genau, jetzt aktuell sind es 7 Hektar, ein bisschen, ja, 7,5, aber das macht jetzt nicht, das macht es gerade jetzt nicht fett, die Arbeit vielleicht schon. Ja, genau.
Kleiner Betrieb. Und du bist dritte Generation?
Dritte Generation. Wir haben aber grundsätzlich, also der Ursprung vom Betrieb ist eigentlich, natürlich wie eigentlich eh die meisten Betriebe in Österreich, ist aus der Landwirtschaft. Wir haben also, meine Eltern haben vorher noch eine Landwirtschaft betrieben, Weinbau und eine Buschenschank. Und wie ich dann übernommen habe, habe ich dann gesagt, okay, ja, Landwirtschaft oder Ackerbau ist jetzt nicht ganz so mein Interesse, obwohl natürlich die großen Maschinen und so, das hat mir schon recht gut taugt, aber war jetzt nicht mein Fokus und vor allem die Vermarktung dahinter, das war mir einfach zu einseitig. Und mit dem Weinbau kann ich einfach viel kreativer arbeiten. Und somit war Weinbau eigentlich schon immer mein Fokus, meine Leidenschaft. Und den Buschenschank habe ich auch noch beibehalten.
Das heißt, bei euch ist auch ausgesteckt.
Genau, wir hängen noch den Buschen raus. Wir haben einen heurigen, wir sagen eigentlich, ist eigentlich ein Buschenschank. Bei uns in der Region wird eigentlich das mehr als heurigen bezeichnet. Wir hängen aber den Buschen raus und somit ist ausgesteckt. Schon seit, glaube ich, 70, 75 Jahren jetzt bei uns.
Schön.
Ja, es ist schon eine recht lange Tradition, worauf wir eigentlich sehr stolz sind, dass wir das schon über einfach so eine lange Zeit mitverfolgen haben können oder auch von mehreren Generationen jetzt betrieben wird und sich natürlich das Rad immer ändert, aber der Gedanke dahinter doch gleich bleibt.
Aber der hat nicht täglich offen, das ist ja nicht möglich, oder?
Genau, der hat nicht täglich offen. Das sind gewisse Tage, die wir geöffnet haben. Jetzt aktuell mache ich circa 104 Tage im Jahr auf. Und genau, aber versuche halt natürlich unter der Lese, ist nicht geöffnet oder während der Lese. Und so dreht sich halt das Rad immer nach unserer Saison oder wie halt auch die Vegetation im Weingarten ist.
Mhm. Ja, da schließt sich, also da dreht sich das Rad und da schließt sich der Kreis, René, denn im Buschenschank wird ja dann auch der eigene Wein verkostet. Das ist ja das, warum wir hier sprechen bei Einfach Trinken. Wir wollen ja, ja einfach trinken.
Ja. Ich habe ja einstiegs, habe ja gesagt, dass die Steiermark und das Kanuntum gar nicht so unendlich sind. Wir haben ja auch vor 16 Jahren das Urmeer in der Steiermark gehabt, die eben unsere Landschaft geprägt hat, vor allem in der Südsteiermark. Und ihr habt sie auch eigentlich aus so ein bisschen so einer Seen- und Flusslandschaft. Ihr seid so ein bisschen jünger, ihr seid zwar nur 11 Millionen Jahre alt, aber auch bei euch ist ja dadurch eure Bodenstruktur entstanden. Jetzt musst du uns kurz erzählen, was ist bei dir zu Hause, welchen Boden hast du, welche Strukturen hast du, welche Rebsorten hast du? Ich baue immer gleich eine Frage zusammen, damit du viel zum Reden hast. Und was mich noch interessiert ist, wie bewirtschaftest du deine Weingärten? Let's go!
Ja, okay, also das sind schon jetzt ein paar Fragen. Das sind schon einige Fragen, ich hoffe, ich merke mal, aber bitte, wenn nicht, dann kurz
Ich komme nochmal nach. Ja,
ja, bitte nochmal intervenieren, wenn ich was vergessen sollte. Ja, also zum Boden her, vor allem jetzt am Braunsberg. Braunsberg haben wir eigentlich, ist eine homogene Lage. Das heißt, wir haben wirklich von Anfang bis zum Ende der Lage eine homogene Lage. Das heißt, dieselbe Bodenstruktur. Das heißt, alle Weingärten finden eigentlich dieselbe Struktur vor oder alle Reben, die wir gepflanzt haben oder gesetzt haben. Und das ist einmal der Löss. Und in unteren Schichten oder tieferen Schichten haben wir dann Granit und Gneis. Das wird dann schon massiver. Aber wie gesagt, Löss ist halt das, was primär prägend ist und auch richtig toll ist natürlich, weil der Löss sehr gut Wasser speichern kann, was natürlich in den nächster Zeit natürlich ein großer Vorteil hoffentlich auch sein wird. Wir liegen zwar genau auch an der Donau, das heißt, die Donau umrandet den Braunsberg kurz bevor sie in die Slowakei weiter fließt oder halt auch die Grenze ist. Und durch diese Luftfeuchtigkeit haben wir natürlich auch sehr saftige, würzige Weine und sind dazu auch prädestiniert, sowohl Weißwein wie auch Rotwein einen starken Fokus zu setzen. Rotwein ist natürlich jetzt der größere Anteil, ja. Also wir sind bei 55% rot, ist eigentlich fast halb-halb, aber ist in den letzten Jahren dann doch noch gestiegen. Ich habe auch Blaufränkisch ausgesetzt und jetzt bewusst eigentlich nicht weiß ausgesetzt die letzten 3 Jahre. Einfach deswegen, weil ich ein gutes Gefühl dabei habe und weil sich Blaufränkisch sehr wohl bei uns fühlt und auch eine Sorte ist ja einfach, ich sage immer, wo man am wenigsten tun muss, das ist das Beste. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Aber Blaufränkisch setzt sich einfach durch diese kleinen Beeren, durch die härtere Schale. Er reift auch später, er kann sich da wirklich gut durchsetzen und verliert aber seinen Charakter nicht, indem, wenn es auch ein bisschen wärmer wird oder wenn heißere Sommer sind. Und dadurch haben wir noch immer Blaufränkisch, die einfach Typizität zeigen. Und wir sprechen da nicht von einer Kraft dahinter, sondern einfach von einem sehr eleganten, mineralischen Stil. Und jetzt nichts, was so aufgeblasen ist oder einfach durch seine Mächtigkeit besticht.
Das heißt, so wie du bist, einfach hochelegant. Und was mich noch interessieren würde, sind jetzt die Klimaten. Das heißt, du hast schon gesagt, du hast Einflüsse von der Donau, aber trotzdem seid ihr eher ein trockeneres Gebiet oder habt ihr schon eine gute Regenversorgung?
Na, also das muss man schon sagen, also der Niederschlag ist schon geringer. Das heißt, im gesamten Kanutum sind wir so circa bei 550, 600 mm Niederschlag. Im dem östlichsten Bereich, jetzt da auch Spitzerberg oder Braunsberg, da sind wir schon noch deutlich darunter und sind so circa die 350 mm Niederschlag, was aber natürlich heuer, wir haben jetzt sehen, wir brauchen jetzt schon dringend auch den Regen. Das heißt, natürlich im Weinbau jetzt sicher ein bisschen noch später, wie halt jetzt in der Landwirtschaft. Aber es ist schon sehr trocken.
Das heißt, habt ihr Winter eigentlich?
Was haben wir?
Habt ihr richtigen Winter? Das heißt, habt ihr Schnee oder ist da kalt oder?
Ja, heuer hatten wir schon, die Feuchtigkeit war im Winter schon gut und war auch da, aber dadurch, dass ja bei uns dauernd der Wind geht, bei uns zirkt es die ganze Zeit, deswegen haben wir ja auch so viele etliche Windräder. Also ich glaube, unsere Region ist ja auch in den letzten Jahren durch die massive Anzahl der Windräder sehr bekannt geworden. Macht jetzt eigentlich auch schon das Landschaftsbild auch teilweise natürlich auch aus. Es ist aber nachhaltig in dem Sinn und wenn schon der Wind geht, dann sollte man das dann nutzen. Aber trotzdem trocknet er das natürlich noch schneller den Boden aus. Das heißt, das ist ein Niederschlag, der Wind fährt da ordentlich durch und schon wieder ist trocken.
Ich meine, es hat natürlich immer alles seine Vor- und Nachteile. Natürlich hast du halt, wahrscheinlich ist für dich Oidium mehr als Peronospora.
Ja.
Deswegen, es hat immer alles seine Vor- und Nachteile. Aber trotzdem, das Thema Wasserversorgung ist eine Riesenthematik. Wie bewirtschaftest du eigentlich deine Weingärten?
Ich hätte vorab eine Frage noch. Wenn wir eben das Klima oder wo genau liegen die Weinberge sprechen, wenn man immer hört, bei uns ist die Donau, wir sind an der Donau, dann hat man ja das Bild, dass die Weinberge so an der Donau sind. Aber bei euch ist es im Grunde genommen, ist es so auf der Rücken fast dieses Berges, oder? Ist es so, dass ihr im Grunde genommen die Sonne nutzt und nicht die Donau, wenn man jetzt will, von der Ausrichtung her.
Genau, also die Donau ist genau auf der Rückseite des Bergs. Also vorne, also südöstlich, sind die Weingärten oder die Rieden. Das heißt, unsere Weingärten richten ihren Blick eigentlich in die Slowakei, also Richtung Bratislava. Du stehst in den Weingärten, blickst nach Bratislava. Und wir haben aber sowohl die komplette Morgensonne wie auch wirklich die Abendsonne. Also es ist wirklich komplett durchgezogen. Aber auf der Rückseite haben wir dann einfach die Donau. Das ist jetzt kein weiter Weg. Also ich meine, ich muss schon sagen, es ist einfach die Rückseite des Berges ist direkt von der Donau somit umrandet. Und das natürlich gibt einen massiven Einfluss. Also das ist ja... wir reden ja nicht vom Neusiedlersee oder der uns beeinflusst. Der Neusiedlersee, würde ich jetzt wieder persönlich sagen, dass uns für Braunsberg und so jetzt nicht so massiv beeinflusst. Aber mit der Donau liegen wir ja wirklich genau dran.
Ja, verstehe. Ja, aber super spannend und deswegen, René, du weißt, ich bin immer noch Anfänger, keine Ahnung, aber das Thema Sonne finde ich halt gerade für rote Weine immer noch wunderschön. Da bin ich gespannt, was da noch kommt. Und jetzt ging es um die Bewirtschaftung, da hatte ich unterbrochen.
Wie bewirtschaftest du deine Weingärten?
Meine Weingärtner werden jetzt aktuell biologisch organisch bewirtschaftet und sind auch nachhaltig zertifiziert. Das heißt, wir gehen sowohl die biologische Zertifizierung wie aber auch trotzdem noch die nachhaltige Zertifizierung, was ja eigentlich eines mit dem anderen ja Hand in Hand gehen soll, aber trotzdem sich oft einmal ausschließt. Aber deswegen auch so spannend, wahrscheinlich beide Seiten zu zertifizieren und auf beiden Seiten natürlich auch die Gedanken zu haben und auch den Fokus zu richten. Ich glaube, das ist schon ein sehr großer Anspruch an uns Winzer, da einfach sehr nachhaltig, zukunftsorientiert arbeiten zu können, soweit es uns möglich ist. Ja, wir sind ja keine, wir haben ja auch nicht die Kugel vor uns und sind ja auch keine Hellseher. Aber ich glaube, wir können einfach das Bestmöglichste machen und wie wir halt glauben, dass wir mit der Natur am bestmöglichsten arbeiten können.
Das finde ich großartig. Weil das ist genau der richtige Ansatz, den wir jetzt mal besprechen. Und genau, wir haben nur eine, wir haben nur einen Boden, wir haben nur eine Welt und auf dem müssen wir schauen. Wie habe ich dich eigentlich kennengelernt? Kennengelernt habe ich dich eigentlich mit der besten Rebsorte, die auf diesem Planeten wächst, mit dem Welschriesling. Du hast ja bei der Welschmeisterschaft den Welschriesling Down to Earth eingereicht.
Ja.
Und das war ein Welschriesling, der mich wirklich überrascht hat, weil ich war ganz ehrlich, ich habe nicht mehr gewusst, dass das im Carnuntum überhaupt ein Welschriesling ist und existiert. Und dann haben wir gedacht, wenn das so gut ist, dann muss ich auch die Winzerin kennenlernen. Und das war dann alles durchgehend fantastisch, weil du genau meinen Stil hast. Und liebe Sané, ich muss leider sagen, sie hat Gott sei Dank die Sonne, ja, aber ihre Weine sind halt nicht zu kräftig, nicht zu mächtig. Und das sind halt immer sehr feine, filigrane Weine.
Und zeigt viel eben, Gespür, oder? Das ja, zeigt das, wieder ja, dieses sehr feine Gespür.
Aber das sind eben die Rotweine, was ich gern habe. Das sind ja halt eben die filigraneren. Hm. Und wenn wir jetzt schon beim Sortiment sind, dann erzähl uns bitte jetzt ganz kurz, du hast ja, wenn man so will, hast du zwei Linien. Eine, die Federnelkenlinie, wenn man so will, und einmal die Down-to-Earth-Linie. Erzähl uns jetzt bitte, was ist das genau?
Ja, also das ist natürlich eine sehr spannende Frage, vor allem mit den zwei Linien. Grundsätzlich, es sind zwei Linien, aber ich sage immer, es ist eine Herkunft. Und auch wenn man jetzt in den Down-to-Earth-Bereich geht, das heißt, es ist unfiltriert, es ist minimal im Schwefel, die Ausbauvariante, ob es jetzt beim Concrete, den du ja auch schon vorher angesprochen hast, der Concrete Welschriesling ist 100% im Bentonei ausgebaut. Deswegen macht es ihn natürlich auch nochmal einfach strukturierter. Er schmeckt anders. Es gibt ihn einen Stil, wo man sagt, okay, wenn man probiert, warte mal, das habe ich jetzt vielleicht noch nicht so oft probiert, weil er halt nicht im Stahltank war, er war nicht im Holzfass, er war halt im Bentonei. Und genauso gibt es da bei Down to Earth einen grünen Veltliner, der im Keramikfass wieder ausgebaut worden ist und somit einfach viel reduktiver ist, was ich aber auf eine Art und Weise gar nicht im Stahltank so hinbringen könnte oder wie sich die Sorte entwickeln kann. Und somit ist einfach bei Down to Earth einfach Alternativbehälter in der Ausbauvariante und auch, dass es viel Maischegärung auch dabei ist. Und in der Federnelken-Selektion gehen wir halt doch ein bisschen mehr in den klassischen Ausbau, was aber nicht bedeutet, dass da keine Maischestandzeit ist und die ist sehr wohl auch dort, weil Maischestandzeit für mich sowieso sehr wichtig ist. Aufgrund dessen kriege ich mehr Struktur und auch alle Weine, ob es jetzt unser Ortswein ist oder Federnelke Weiß, haben auch immer ca. 10-15% Bärenanteil mit dabei in der Gärung und Lagerung, um da einfach auch nochmal mehr Druck zu erzeugen, mehr Struktur zu geben und einfach diese mineralische Seite oder dieses, ich würde sagen, dass unsere Weine schon sehr stark salzig auch sind und die einfach mehr in den Vordergrund zu rücken.
Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, weil das war das Zauberwort für mich, René, das weißt du, gell? So ein bisschen Salzigkeit und mineralisch. Das finde ich sehr gut. Jetzt habe ich eine Frage zu den Beeren. Du hast gerade gesagt Beerenanteil. Ich glaube, wir hatten schon in unserem Podcast, dass jemand gesagt hat, ja, Schale ist mit drin, wir haben ein bisschen Stängel, nicht alles entrappt oder wie auch immer man das nennt. Wie gesagt, ich bin nur Praktikant. Aber dass jemand sagt Beere, also das heißt die ganze Beere, meinst du damit eben inklusive Schale und so weiter, nur dass ich das nochmal für mich verstehe?
Genau, also es wird
die Beere an sich.
Die Beere an sich, genau, es wird einfach mit der Hand dann entbeert oder quasi entrappt und somit kommen die dann mit auch in den Stahltank oder in die Holzfässer und werden halt dann einfach in die Gärung Und sobald halt bis zum ersten Abziehen sozusagen, es ist ja dann die Gärung schon vorhanden und trotzdem bleibt sie dann noch auf der Vollhefe liegen, sind diese Beerenanteile oder noch dabei.
Und die ist nicht vorher ausgepresst, die ist wirklich, die ganze Beere geht mit rein.
Die ganze, 10%, genau. Okay. Also circa, ja, es ist immer ganz verschieden. Manchmal sind es mehr Anteile, manchmal weniger. Das kommt ja trotzdem darauf an. Bei Muscatella werde ich jetzt nicht viele Beeren dazugeben, weil da möchte ich jetzt gar nicht so viel Gerbstoff erzeugen. Aber doch die Aromatik in den Vordergrund auch bekommen. Beim grünen Berliner natürlich, da kann man schon viel, viel mehr Druck erzeugen, dadurch auch mit den Beerenanteilen. Und das ergibt einfach für mich einen ganz anderen Wein, wo ich sagen kann, okay, da bringe ich nochmal einfach mehr Herkunft rein. Mhm. Also es ist einfach ein komplexerer Wein.
Aber das heißt auch im Rückschluss wahrscheinlich, dass auch die Weißweine einen Zacken weniger Säure haben, damit du eben Struktur gibst. Oder ist das falsch?
Die Säure in dem Sinne, es geht mir jetzt gar nicht um die Säurestruktur, es geht mir eigentlich viel mehr dadurch, dass einfach dass es ein bisschen bekannter auch ist oder dass einfach mehr, auch kein Volumen, sondern sie sollen einfach, ja, sie sollen sich strukturieren. Genau. Aber es gehört ja genauso die Säure dazu, es gehört der Gerbstoff zu einer Struktur dazu, es gehört einfach alles dazu. Ja? Und ich will einfach, dass der Wein alles zeigen kann.
Mhm. Das heißt, wenn man es ganz grob runterbricht, ist die Federnelken-Kollektion oder die Federnelken-Serie die klassischere Serie.
Mhm.
Und dann,
genau, richtig.
Genau, und dann kommt man eben zu Down to Earth, wo man dann einfach verspielter ist, einfach auch weiterdenkt mit Oxidation, mit Gerbstoff, mit verschiedenen Behältnissen. Das ist ja wirklich spannend. Wie viele verschiedene Behältnisse hast du eigentlich, in denen du ausbaust?
Ja, jetzt aktuell, also Essigler Stahltank, Holzfass, Betoneier, Keramikfässer. Und genau, jetzt schauen wir noch, was mich noch interessiert, werde ich heuer wieder ein bisschen was erweitern.
Hatten wir schon mal Keramikfässer, René?
Hatten wir noch nicht, ne? Wie groß sind diese Fässer?
Die Keramikfässer, die sind so circa um die 400 Liter, gibt es aber verschiedenste Größen. Die kannst du ja wirklich bestellen von 400 zu 800, das kannst du selber entscheiden. Für mich ist immer cooler halt kleiner, weil einfach, dass man einfach mehr Eindruck auch bekommt oder das wird dann einfach intensiver. Ja, natürlich, je größer der Behälter, ich finde einfach, dass das dann nicht so intensiv sich präsentiert.
Und das interessiert mich jetzt wirklich, weil Ton und Keramik sind ja neutrale Fässer. Ist es dann so, dass Ton ein bisschen mehr Sauerstoff gibt und Keramik dichter ist?
Ja, also Keramik ist für mich schon dichter, ja. Das heißt, ja? Ich habe jetzt... Also deswegen auch oft, also so grüner Berliner, damit, weil wenn es auch, wenn Jahrgänge sind, die sich doch ein bisschen, die trockener sind oder wo es wärmer wird und der grüne Berliner sich vielleicht eher breiter schultert dadurch, kann man eigentlich schon mit den Keramikfässern sagen, okay, man hat zwar diese Reife, man kann aber danach einfach auch im Keller, um ein bisschen auch gegenzuwirken, aber natürlich gegenzuwirken, nämlich mit einem Behälter, das Ganze wieder ein bisschen runterbrechen und sagen, okay, dieses elegante, feine einfach in den Vordergrund wieder zu bringen, was sich vielleicht durch die Temperatur oder durch die Erhitzung der Schale, was ja dann oft ein bisschen schwieriger wird oder diese feine Aromatik ja eigentlich auch zerstört, kann man sagen. Es ist halt auch so. Vielleicht da wieder einfach den Gegenweg zu finden und dadurch das auch feiner wieder in den Vordergrund bringen zu können. Aber da wird auch meistens mit Seimost und nicht mit Pressmost gearbeitet.
Das ist wirklich spannend, dass du das sagst, weil wir haben jetzt gestern oder vorgestern eine Verkostung gehabt mit einem Winzer aus den Azoren.
Ah.
Und der hat, und für den war das immer ganz wichtig, dass der das sagt, dass er immer den Seimost hernimmt, das ist für ihn der wertigste.
Ja.
Und der Pressmost ist für ihn schon gar nicht mehr so wertig. Aber trotzdem hast du auch im Pressmost, der hast ja auch ein bisschen mehr Struktur drinnen und er nimmt das schon her, aber der hat immer so abwertend gesprochen über das Ganze. Finde ich aber gar nicht.
Darf ich kurz als wieder hier der Konsument aus der Konsumentensicht, ich kann es mir natürlich vorstellen, also Absein bedeutet, es wird eher nur durch einen, was auch immer, Filter oder so gelassen und bei gepresst, da habe ich noch Druck gegeben, wie wir es klassisch eigentlich kennen, bis hin zum Weintreten oder so. Das ist Pressen und Abseihen ist nur abfließen lassen.
Der Seilmost ist der einfach von sich selbst durch die Last der Trauben sich presst.
Mhm.
Das ist der, was abfließend ist. Und natürlich der Pressmost, der wird schon einmal angepresst. Und wenn du einmal anpresst natürlich, hast du mehr, bisschen mehr Bitterstoffe, mehr Gerbstoff, mehr andere Struktur drinnen auch im Wein. Aber es ist wirklich witzig, der hat das immer so abwertend gesprochen. Und findest du das auch so? Nein.
Also ich muss sagen, ja, im Pressmost ist einfach mehr, natürlich mehr Süße. Der Seimost ist einfach, hat natürlich mehr Säureanteile und ist dadurch einfach viel klarer in seiner Struktur auch. Aber natürlich, ich kenne es auch als auch immer, ich war sehr oft und sehr, also ein bisschen längere Zeit auch in Südafrika und habe dort auf diversen Betrieben gearbeitet. Und da wurde tatsächlich auch immer ganz, ganz strikt Seimost und Pressmost getrennt.
Ja, spannend.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass auch der Pressmost seine Berechtigung natürlich hat. Ja, also er hat einfach seinen, der hat natürlich die meiste Struktur und der ist halt der, ja, kräftiger in sich. Der hat auch dieses Volumen natürlich auch mit dabei. Also entweder küvettiert man dann nachher, aber jetzt, man muss nicht immer alles komplett strikt trennen. Ich glaube, sie sind ja auch dazu gemacht, um wahrscheinlich zusammen zu sein. Aber jetzt, wenn ich jetzt davon ausgehe, wenn ich jetzt mit den Keramikfässern arbeite, dann schon sehr, sehr gern mit reinen Seimost. Und im Betonen mache ich das auch so, weil es einfach noch einmal eine Spur noch einmal besser wird.
Du hast ja gesagt, aus Südafrika. Wo genau warst du in Südafrika?
Wo war ich? Der letzte Aufenthalt war dann bei Waterkloof Wines in Somerset West. Das war ein biodynamischer Betrieb, der mich schon sehr stark dann auch geprägt hat, wo ich einfach sehr viel gelernt habe. Und der bis jetzt eigentlich auch noch meine Vision noch mitprägt. Ich sage immer, nach außen richten, aber das Innere nicht. Also das Verlieren, das Innere ist einfach die Wurzeln oder woher man kommt. Und aber trotzdem immer schauen, was sich tut. Und das ist für mich ganz wichtig, beides zu kombinieren. Und dann war ich auch noch bei Fred & List, das war dann bei Franschuk. Also wirklich verschiedenste Betriebe. Und dann mein erstes Südafrika-Praktikum war im Alter von 21 Jahren. Und da war ich dann auf der Garden Route entlang bei Bonnywell Cellar. Das war halt ein riesen Betrieb. Und da habe ich gleich gewusst, dann, das ist mir schon ein bisschen zu groß gewesen. Mhm. Aber natürlich, die Erfahrungen waren auch super.
Mhm. Bringt mich zu der Frage, wie viele verschiedene Etiketten oder Weine machst du denn?
Ja, sind doch ein paar. Aber aufgrund dessen, weil ich es, erstmal bin ich ein absoluter Etikettenfan. Weil man da einfach so kreativ mit Design arbeiten kann. Das ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum ich auch mich für den Wein entschieden habe, was ich eh schon vorher angesprochen habe, die Kreativität dahinter. Jedes Jahr etwas Neues zu probieren, aber Erfahrungen mit einfließen zu lassen, die man schon bereits gemacht hat. Und dann aber auch noch neue Etiketten zu kreieren, weil vielleicht gerade mal ein Wein dabei ist, wo ich sage, nein, den möchte ich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht küvettieren, weil der ist, wie er ist, einfach spitze. Und dann wird es mir echt wehtun, dass ich dann irgendwo dazu küvettiere, nur damit in die Serie passt oder damit das Etikett passt. Dann mache ich halt ein neues Etikett. Ja, so sind halt meine Ansätze.
Aber trotzdem, du hast schon einen Stil bei deiner Etikette, also wenn du im Regal stehst.
Ich habe einen Stil, genau.
Da sieht man schon, dass du das bist.
Das auf jeden Fall, ich sage aber auch generell wegen dem Namen, zum Beispiel jetzt ist Salt and Pepper dazugekommen, weil der halt ist ein grüner Veltliner und der hat mich jetzt wieder so ein Song inspiriert während der Lese von einer Gruppe Salt and Pepper und somit ist der Wein dann zu Salt and Pepper geworden.
Ja, richtig cool.
Ja, also so Sachen, und das ist ja dieser Freiraum dahinter, der ist mir schon sehr wichtig.
Mhm. Ein Song von Ihnen heißt Let's Talk About Sex, also nur, dass ich das hier erwähnt habe. Man weiß ja nicht, woran du denkst, ist ja ein sehr sinnlicher Prozess, die Weinlese. Richtig, René? Durfte ich jetzt noch sagen, oder?
Du hast vollkommen recht, und mir kommt vor, das war aber auch der einzige Hit, den sie gehabt hat.
Nein!
Also, Salt and Pepper? Also, kein. Ich habe den mehr gehabt als
Anfang. Push it!
Ja, genau.
Echt, gewaltig. Ja, aber die Michaela ist kein One-Hit-Wonder. Die Michaela hat eine Palette, die richtig gut ist.
Gekommen, um zu bleiben.
Ja, genau. Und du hast ein Wort gesagt, das wichtig ist, das Wort Heimat. Und du bist ja auch bei den Rubin-Kanuntum-Winzern dabei. Das ist ja eine Gemeinschaft. Erzähl uns ein bisschen was, und da geht es ja auch um einen Wein. Erzähl uns kurz über den Wein und was seid ihr genau und was macht ihr?
Genau, also Rubin-Kanuntum ist ein Verein von ca. 40 Mitgliedern aktuell. Und den Verein, den gibt es jetzt nicht von heute auf morgen, sondern der ist jetzt mittlerweile 35 Jahre alt und wurde eigentlich damals gegründet, wie Kanuntum noch nicht so bekannt war und generell sich noch nicht definiert hat als Gebiet. Dann haben sie damals die jungen Winzer zusammengetan und gesagt, wir müssen da was tun. Und wie man so gut eigentlich weiß, dass es einfach gemeinsam am besten geht, haben sie sich zusammengeschlossen, den Verein Rubin-Kanuntum gegründet. Und so wurde einfach effektiv und auch Step-by-Step das Gebiet Kanuntum sowohl touristisch wie auch für den Wein aufgebaut. Und dazu haben sie dann noch gesagt, okay, jetzt machen wir aber auch noch einen Wein dazu, der für unser Gebiet steht. Das wurde halt dann der Rubin-Kanuntum. Und Rubin-Kanuntum ist ein Zweigelt, weil Zweigelt ja noch immer beim Rot... Also natürlich Kanuntum ist... Rotwein ist der größte Anteil und Zweigelt ist natürlich die Sorte, die im Rotweinbereich bei uns am meisten ausgepflanzt ist. Und somit wurde dann Rubin-Kanuntum ein hundertprozentiger Zweigelt. Früher damals eigentlich noch Blaufränkisch und Zweigelt. Hat aber dann ein bisschen zur Verwirrung geführt und somit... wurde dann Rubin-Kanuntum nur als 100% reiner Zweigelt deklariert und seither gibt es dann auch den Wein.
Perfekt. Weil, wie gesagt, ich kenne zwei, drei jetzt Rubin-Kanuntum-Winzer. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele sind. Und wie gesagt, zusammen ist man halt stärker und wenn man so einen Auftritt hat, das finde ich halt großartig. Das ist ganz wichtig.
Und ich mag die Bühne für den Zweigelt. Für mich ist er immer noch wichtig. Ja, René weiß, ich bin eine Redwein-Girl. Und Blaufränkisch wird er jetzt gleich wahrscheinlich wieder sagen, die tollste Rebsorte neben dem Welschriesling der Welt. Oder zumindest bei Rotwein. Aber ein Zweigelt ist für mich Österreich. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Natürlich der Blaufränkisch auch. Aber ich finde es schön, wenn ihr Zweigelt diese Bühne gebt und würde gerne, dass wir da noch vielleicht ein, zwei Minuten über die Art dieses Rubins, ist ja wertvoll, also ein Rubin ist wertvoll. Was muss der Wein mitbringen, damit ein Winzer sagt, das wird jetzt ein Rubin?
Ja, also grundsätzlich zum Stil von Rubin. Also Rubin ist einmal so, also jeder Winzer, der im Verein Rubin-Kanuntum ist, macht seinen eigenen Rubin-Kanuntum. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil vielleicht kommt es da auch öfter zu Verwechslungen. Man glaubt, es gibt einen Rubin, aber nein, alle 40 Mitglieder haben tatsächlich einen Rubin-Kanuntum im Sortiment. Und dann wird auch gemeinsam mit den Winzern verkostet. Das heißt, wir haben einen Schuhfix, wo jeder seinen Wein mitbringt. Es wird gemeinsam diskutiert, verkostet und danach entschieden, ob der Wein eigentlich tatsächlich Rubin-Kanuntum ist. Und das wird einfach aufgrund von diversen also Eigenschaften oder Typizitäten, die wir selbst als Verein auch festgelegt haben, was keine Uniformierung bedeutet, weil das geht auch gar nicht. Wein kann dann nie uniformiert werden. Vor allem in einem Gebiet, wir sind ein kleines Gebiet, haben wir doch mikroklimatisch sehr, sehr starke Unterschiede und somit ist einfach jedes Gebiet, ob jetzt Göttlisbrunn oder Höflein oder auch zu Heimburg oder Prellenkirchen, natürlich sehr unterschiedlich in seiner Typizität. Und somit haben wir einfach festgelegt, dass ein Rubin-Kanuntum natürlich soll nicht holzgeprägt sein. Das heißt, das Holz steht nicht in den Vordergrund. Er ist sehr saftig, er hat aber trotzdem diese richtig tolle Zweigelt-Aromatik. Er ist ein sehr würziger Vertreter auch vom Zweigelt. Und hat diese natürlich schöne Kirscharomatik auch dabei. Und ist ein toller Speisenbegleiter. Also ich glaube, man kann sich relativ sicher sein, wenn man Rubin-Kanuntum wo findet oder sieht und überlegt, ob man einen Rubin nehmen soll, dann auf jeden Fall zugreifen, weil Rubin-Kanuntum steht einfach für Qualität.
Und Herkunft, das hast du sehr schön erklärt.
Naja,
schön.
Natürlich.
Schön.
Ja, deswegen das Kanuntum ja, dahinter.
Toll. Genau. Ich finde es großartig, ja. Weil ich bin ehrlich, Zweigelt trinke ich am seltensten, aber das habe ich immer, also das kaufe ich immer wieder gerne, Und da greife ich gern hin, weil der Stil einfach, Rubin Carnuntum, wenn man so will, ist ein wirklich ein toller Stil. Aber jetzt müssen wir, es hilft nichts, wir müssen über die beste Rebsorte auf dem Planeten in Rot sprechen, über den Blaufränker. Ja. Das war ja dann der entscheidende Moment, wo ich gesagt habe, das ist das Weingut, das ich einfach trinken will, weil du hast zwei Herkünfte, einmal eben den Braunsberg, aber dann auch den Spitzerberg. Und diese zwei Herkünfte mit der Rebsorte und mit dir zusammen, das funktioniert richtig, richtig gut. Erzähl mir jetzt bitte kurz das Alter der Stöcke und warum funktioniert das so gut?
Warum es so gut funktioniert, ich glaube einfach, wie ich vorher gesagt habe, deswegen habe ich auch Blaufränkisch noch die letzten 2-3 Jahre nochmal wieder ausgesetzt, weil ich meine, das ist einfach an die das einfach zur Lage passt. Und alles, was passt und mit wenig zu tun hat, funktioniert. Alles, was mit viel Aufwand verbunden hat, ist, also ich sage nicht, dass Aufwand schlecht ist, ja, aber das wird halt dann schon ein bisschen komplizierter. Und ich würde einmal sagen, dass jetzt auch Blaufränkisch in unserem, vor allem am Spitzerberg oder auch am Braunsberg jetzt auch nichts Neues ist oder keine Erfindung ist, die jetzt von mir oder jetzt in den letzten Jahren oder getroffen worden ist, sondern dass einfach Blaufränkisch hier auch vorherrschend war und auch mit damals hat es ja auch eine Genossenschaft auch am Spitzerberg gegeben. Das heißt, Blaufränkisch war schon immer auch hier eine wichtige Sorte.
Und kannst du mir den Unterschied erklären zwischen Braunsberg und Spitzerberg, wenn ich die zwei, also wenn ich den im Glasl habe, nebeneinander, was sind dann die Unterschiede?
Ja, zum Spitzerberg. Also Spitzerberg ist circa, also wir haben hier einen Berg in einer Höhenlage von 295 Metern und ist eigentlich gar nicht so spitz. Also er heißt Spitzerberg, ist aber eigentlich eher flach gezogen oder quasi lang gezogen, ist eigentlich mehr so ein Riff und eigentlich eine recht große Lage. Also der Spitzerberg hat ca. 100 Hektar bepflanzt, vielleicht jetzt sonst vielleicht schon ein bisschen weniger, sagen wir, gehen wir mal für die 85 aus. Und da war eigentlich schon immer eigentlich auch blaufränkisch vorherrschend. Wir haben aber jetzt am Spitzerberg ganz verschiedene Subriden. Das heißt, da es eine größere Riede ist, teilt sie sich doch in mehrere Einzellagen. Und meine Weingärten stehen jetzt auf der Subriede Holzweingärten. Und genau dort ist jetzt der Boden sandiger. Was aber am Spitzerberg sehr unterschiedlich ist. Man hat Löss, man hat Sand, also aber immer dominierend natürlich auch der Kalkstein. Und das ist schon mal ein Unterschied zu dem, wo jetzt meine Blaufränkisch-Reben am Braunsberg stehen. Die stehen da wirklich 100% komplett auf Löss. Und Löss speichert halt sehr gut. Am Spitzerberg, der Sand, der lässt halt doch etwas durch. Das heißt, das Wasser kann schwerer gehalten werden. Und es ist auch eine Spur natürlich auch trockener dann am Spitzerberg.
Ah, siehst du's. Na, richtig spannend.
Ja, deswegen auch die Tanninstruktur ist einmal eine ganz andere auf jeden Fall. Also wenn man die beiden Weine vergleicht, der eine ist Braunsberg saftiger, er ist eine Spur, geht mehr in die Tiefe rein, aber ist ein bisschen balancierter. Mhm. Beim Spitzerberg ist es so, dass durch diese Trockenheit ist einfach das Tannin einfach kräftiger oder halt einfach so, sag ich mal so, komplexer wird. Aber deswegen sich auch erst nach ein paar Jahren der Zugang, also ich würde sagen, es braucht ein bisschen länger zum Spitzerberg hin, wo der Braunsberg vielleicht ein bisschen früher gleich präsenter ist.
Deswegen kann man bei dir auch noch reifere Weine kaufen, gell?
Ja, absolut. Also unsere Weine haben eine große Lagerfähigkeit und somit ist das schon ein sehr, sehr großer Vorteil.
Ja, aber das finde ich ja super, das, was du auch noch anbietest, dass das halt 2, 3, 4 Jahre älter ist. Und dann funktioniert es halt richtig gut. Und das ist immer dasselbe Spiel. Diese Weine brauchen Zeit. Und Zeit ist der Faktor, der bei den Weinen der größte ist. Und deswegen großartig.
Ja, 2018, das macht ja keinen Spaß. Ne? Wenn es genau. Nicht am Punkt sind, dann werden wir keine Freude dran haben. Ne? Und das ist ganz wichtig.
Also offiziell kann man sogar noch 2018 kaufen bei dir.
Ja, aber es ist nur in kleiner Menge halt vorrätig, genau.
Ja. Also schnell kaufen. Schnell kaufen, es ist gleich weg.
Genau. Aber man kann zum Buschenschank fahren, aber auch im Onlineshop bestellen. Aber wenn ich jetzt zum Buschenschank fahre, worauf würde ich da schauen? Bin ich da bei einem dieser beiden Berge dann auch in der Nähe oder wo genau bin ich?
Also du bist eigentlich genau in der Altstadt in Hainburg. Wir sind ja eine richtige Mittelalterstadt. Du siehst den Braunsberg, also eigentlich schon, wenn du in Hainburg reinfährst, das ist dieser massive Berg mit der Gesteinswand davor. Also der fällt einmal gleich ins Auge. Ich glaube, da kommt man gar nicht drum herum. Wirkt eigentlich sehr mächtig, aber ist ein richtig schöner Berg. Aber unser Heurigen ist in der Altstadt und somit bist du aber in circa 10 Minuten beim Braunsberg zu
machen. Sehr schön, dann gibt's auch mal ein bisschen Schatten. Das brauchen wir dann auch, wenn wir im Sommer kommen.
Genau, und da waren wir uns trotzdem in 3 Minuten direkt an der Donau. Das heißt, die Donau ist genauso fast eine Etage unterhalb von unserem Betrieb. Wir sind da ja nicht ganz auf Donau-Level mit dem Heurigen, sondern eine Etage drüber. Aber dann kann man einen schönen Spaziergang rund um die Donau oder quasi bei den Donauauen machen. Man könnte auch einen Rundgang um den Braunsberg machen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Also es bietet sich in Hainburg wirklich sehr, sehr viel an.
Ja, man kann auch mal über die Grenze schauen, da gibt's ja dann auch noch eine schöne Burg und alles zu sehen. Also ich glaube, man sollte das jetzt mal machen, weil dann 2018 einladen, bevor er weg ist. Und bis dahin kann ich nur sagen, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte und einfach weiter trinken.
Und trinkt unbedingt einmal den Wöschlichen, das ist fantastischer Wein. Alle anderen natürlich auch. Und danke für dieses tolle Gespräch. Du bist fantastisch und wir sehen uns hoffentlich in Bälde. Alles Liebe.
Vielen Dank euch zwei und bis bald. Macht's es gut.
Passt. Ciao, ciao.
Tschüss. Bitte euch.